Ich lese uns dazu aus 1. Mose 32, die Verse 23 bis 33. Und er stand auf in jener Nacht, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte sie hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er nicht mehr, Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, so heißt es neuerdings, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging auf, als er an Phnuel vorüberkam, und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Söhne Israels bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hatte. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir immer wieder, dass du uns den rechten Weg führst. Und so hast du auch Jakob einen Weg geführt, den er anfangs zwar selber gewählt hat, und hast ihn hier jetzt in dieser Geschichte an seine Grenze gebracht, wo er Angst um sein Leben wegen seines Bruders Esau hatte, wegen dessen, was er ihm angetan hatte. Danke, Herr, dass du da bist, gerade dann, wenn es an die Grenzen geht. Lass uns das auch aus dieser Geschichte entnehmen und immer wieder auch daran erinnert werden, wenn wir erfahren, dass wir so nicht weiterkommen, wie es bisher ging, und dass du trotzdem einen weiteren Weg für uns hast. Und so bitten wir dich über dieser Bibelarbeit, dass du so direkt zu uns sprichst aus deinem Wort, dass wir es aufnehmen, dass wir es übernehmen können, dass wir es mitnehmen können. Danke, dass du durch deinen guten Heiligen Geist redest. Amen.
Das ist eine geheimnisvolle, man möchte fast sagen, faszinierende Geschichte. Und solche Geschichten fesseln natürlich. Und man fragt sich, wie das oft so ist, bei solchen Geschichten, ob da nicht manches Geheimnis drinsteckt, was wir nicht so auf den ersten Blick gleich sehen und ob wir uns nicht tiefer hinein versenken müssen, um besser zu verstehen, was damit ausgesagt werden soll. Aber ich denke, es ist auch darum eine interessante Geschichte und ich habe sie deswegen auch ausgewählt für unser Zusammensein heute Morgen, weil es eine Situation ist, in die Jakob hier kommt, die oft manchen Situationen unseres Lebens sehr ähnlich ist, nämlich eine Art Übergangssituation. Wir kennen ja auch solche Übergangssituationen. Die meisten von uns sind schon Rentner, aber wenn ich so in ihre Gesichter sehe, nehme ich das mal an. Aber das ist so ein Übergang zum Beispiel vom Berufsleben ins Rentnerleben. Oder dann meinetwegen auch die Frage, soll ich in ein Altenheim oder Pflegeheim gehen oder so irgendetwas. Oder was es so für Übergangssituationen gibt. Oder eben bei jüngeren Leuten, welche Frau, welchen Mann soll ich heiraten und welchen Beruf soll ich wählen. Und Sie wissen, was das so für Fragen sind. Manchmal kommen wir an so Punkte, wo wir merken, hier teilt sich der Weg. Wenn ich so gehe, kann es ganz, ganz anders ausgehen, als wenn ich diesen anderen Weg gehe. So ähnlich war das hier beim Jakob auch. Eine Übergangssituation, eine völlig neue Situation. Die Vorgeschichte war ja, die ist schon eben im Gebet angedeutet worden. Er hatte sich mit Esau, seinem Bruder, gestritten, seinem Zwillingsbruder, hatte ihn betrogen um den Erstgeburtssegen. Sie kennen die Geschichte ja. Und da wurde ihm natürlich unheimlich, weil er befürchten musste, sein Bruder Esau rächt sich an ihm, wenn er erstmal aufgewacht ist aus seiner seiner dusseligen Art, da war zunächst nur an Jagd interessiert und an Essen interessiert, und der Erstgeburtssegen, der bedeutete ihm nicht viel, also hätte sich Esau darum nicht weiter kümmern müssen. Aber es wird sicher irgendwann der Augenblick kommen, dachte er sich, wo er erkennt, was er getan hat, wo er dann dem Jakob böse ist. Und deswegen musste der Jakob fliehen und war dann zu seinem Onkel Laban gekommen und hatte dort, Sie kennen die Geschichte ja, 14 Jahre gedient, erst um die Rahel, und stellte sich heraus, dass es dann gar nicht die Rahel war, sondern die Lea. Und da musste er nochmal 7 Jahre dienen, um die Rahel auch noch zu kriegen. Und es war eine Situation, die ganz erstaunlich ist, wenn man mal hier liest in diesem Zusammenhang, wie reich er geworden ist. Welchen Segen Gott auf seine Arbeit gelegt hat, das hat nicht nur der Laban gemerkt, das hat er selber natürlich auch gemerkt. Die Herden haben sich ungeheuer vergrößert. Es wird da in dem Kapitel oder in dem Absatz vorher ausführlich berichtet, was er allein als Geschenke an seinen Bruder schickte, nicht wahr? 1200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Witter, 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe, also 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel und so weiter, allein als Geschenk, ganz zu schweigen von all dem, was er dann noch behalten hatte. Also eine Unmenge Vieh hatte er bekommen, Knechte und dann natürlich seine 2 Frauen, und die Kinder von den 12, späteren 12 Söhnen waren erst 11 geboren und die eine Tochter. Also eine große Gruppe, das alles gehörte ihm. Und es ist doch nicht zu bestreiten, dass das, wenn das alles in 14 Jahren geschehen ist, dass er unter dem Segen Gottes stand. Aber Jakob hatte immer noch dieses Bewusstsein, er hatte ja um den Segen gekämpft. Er wollte den Gottessegen haben. Das bedeutete natürlich, das, was Gott dem Großvater Abraham verheißen hatte und dem Vater Isaak natürlich auch, dass das nun auf ihn weiterging, nämlich dass er ein großes Volk werden sollte, dass er zum Segen für alle Völker werden sollte. Diese Segenslinie von Abraham her, die sollte sich in seinem Leben verwirklichen. Deswegen hatte er den ganzen Aufwand betrieben und seinen Bruder betrogen, weil er den Erstgeburtssegen haben wollte. Das war das Eigentliche, der eigentliche Segen. Er hätte ja sagen können, ich bin hier beim Laban ganz gut untergebracht. Na gut, er hat sich mit dem Laban gestritten, das war nicht so nach seinem Sinn. Der hat versucht, ihn auszubeuten. Trotzdem ist der Jakob immer reicher geworden. Aber er hätte es ja sagen können, offensichtlich segnet mich Gott, wenn er mich so reich hat werden lassen. Es steht ja auch da in der Bibel, er segnete ihn. Das war der Segen Gottes, dass sich seine Herden so vermehrten und immer größer wurden. Da hätte er ja sagen können, na gut, ich bin hier unter dem Segen Gottes, alles in Ordnung. Aber das reichte ihm nicht, weil er wusste, der eigentliche Segen Gottes ist etwas ganz anderes. Der ist noch viel mehr und der ist eben an das Land Kana angebunden. Hier sollte das geschehen. Und deswegen konnte er nicht in der Ferne bleiben und warten, dass sich der Segen Gottes verwirklicht. Er musste dahin, er musste in das Land Israel, das Land Kana an. Geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir denken, ja, der Segen Gottes ist doch eigentlich auf uns, es geht uns gut und wir sind gesund und wir sind einigermaßen vermögend und wenn auch nicht, immerhin haben wir genug, dass wir leben können davon, und wir freuen uns, dass wir immer mal auf eine Freizeit auf die La Höhe fahren können und werden da reich beschenkt und wunderbar, lassen uns damit zufrieden sein. Kann es nicht sein, dass Gott doch noch mehr vorhat mit uns? Dass er noch mehr uns gebrauchen will und dass wir seinem noch stärkeren, segensreicheren Wirken entgegenstehen, weil wir uns zu sehr zufrieden geben. Das ist nur so ein Nebengedanke. Jakob merkt also, ich kann mich nicht zufrieden geben mit dem, was ich habe, mit dem, wo ich bin, sondern ich muss, um den Segen Gottes in seiner Fülle, wie er uns verheißen ist, wie er dem Abraham, dem Großvater verheißen ist, zu bekommen, muss ich ins Land Kanaan zurück. Auch wenn da der Esau ist und mir nach dem Leben trachtet. Es geht nicht anders, ich muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nun geht er los. Das mag ihn noch seinen Abschied erleichtert haben, dass er mit dem Laban Streit hatte. Sie kennen diese Geschichte wahrscheinlich auch. Als er auf der Schafschur war, also abwesend, ist er dann losgezogen und hat sich heimlich davon gemacht. Und Laban war natürlich noch verärgert, er hätte gerne noch mehr dabei rausgeholt und ist ihm noch nachgejagt. Und naja, da haben sie sich dann doch noch irgendwie versöhnt. Und nun ist er also unterwegs und zittert vor dem, was nun kommt. Was wird jetzt geschehen? Dieser Jabbok, das ist so ein kleines Bächlein, das von Osten her in den Jordan fließt. Und das war so das Grenzgebiet. Es heißt hier, dass er in dem Gebirge, der Esau in dem Gebirge Seir war. Das ist also etwas südlicher. Und das gehörte also zu dem Herrschaftsgebiet dieses Esau. Natürlich kann man das nicht so verstehen, wie das heute bei Landesgrenzen ist. Da waren allerlei Leute, die da auch Einfluss hatten und regierten. Esau war ja nicht eine Art König über dieses Gebiet, war nur so ein kleiner Provinzfürst, aber bis dahin reichte sein Einfluss. Und dieser Jabbok, dieses kleine Bächlein, was wahrscheinlich im Sommer gar kein Wasser führt, nur in der Regenzeit, das war so der Grenzfluss. Und wenn jetzt der Jakob an diesen Grenzfluss, an dieses Grenzbächlein, den Jabbok kam, hieß das, von jetzt an besteht die Gefahr. Vorher ging es ihm noch einigermaßen, waren einigermaßen sicher, da konnte nicht viel passieren, aber jetzt wird es schwierig. Und er hat große Angst. Und in dem Absatz vorher, also am Anfang des Kapitels 32, Sie können das später sicher gerne mal nachlesen, wird beschrieben, wie sich das auswirkt mit seiner Angst, wie er versucht hat, dieser Gefahr entgegenzuwirken. Es sind im Grunde genommen drei Maßnahmen, die er ergreift. Das erste ist, dass er Boten hinschickt, die sollen also ihn ankündigen, dem Esau, sollen ihm sozusagen vorbereiten, damit seine Wut vielleicht schon mal ein bisschen verraucht, denn er denkt sich, wenn ich plötzlich vor dem Esau stehe, dann haut er einfach auf mich drauf. Vielleicht wird er etwas besänftigt, wenn ich schon mal vorher ein paar versöhnliche Worte mit ihm sprechen lasse, also durch den Boten ausrichten lasse. Und es ist ja auffallend, dass er immer sagt, mein Herr Esau, also er gibt sich sehr demütig, er will also ja Frieden machen mit seinem Bruder. Das ist die erste Maßnahme. Zweite Maßnahme ist wird dann geschildert, dass er seine Herden und seine Knechte in zwei Lager teilt. Und er sagt, also wenn es wirklich passiert, dass er das eine Lager überfällt, dann ist das andere Lager wenigstens in Sicherheit, die können dann noch fliehen. Und die dritte Maßnahme ist, dass er nun lauter Geschenke schickt. Ich habe das eben vorgelesen, was er da alles für Viehzeug hinschickt und schickt immer Knechte hin und gibt ihnen den Auftrag, wenn ihr Esau trefft, dann sagt ihm, dies ist ein Geschenk von deinem Knecht Jakob. Er war natürlich nicht sein Knecht, er war sein Bruder, aber er gibt sich so demütig, um ihn zu versöhnen. Und er will dir damit eine Freude machen und so. Und dann wieder ein Abschnitt. Und dann soll wieder ein Knecht kommen und sagen, das ist ein Geschenk von Jakob. Und dann nochmal einer. Und dann noch kommen die Esel und dann kommen die Kamele. Und durch dieses immer wieder was Neues geschenkt. Also er versteht was von Psychologie, der Jakob, nicht wahr? Das haben wir ja an anderen Stellen auch schon gemerkt. Durch immer wieder was Neues schenken und nochmal was schenken und noch was schenken, soll der Esau versöhnt werden und sagen, also ist doch ein lieber Kerl, der Jakob, also will ich ihm nicht böse sein. Also so drei Maßnahmen ergreift der Jakob. Er versucht auf alle mögliche Weise zu verhindern, dass der Esau ihm böse ist und ihn umbringt. Esau ist ja ein ganz, ganz grobschlächtiger Mann offenbar gewesen. Das wird ja da vorher ausführlich geschildert. Schwer verständlich, dass die zwei Zwillinge waren, aber es war nun so, und der Esau war also sehr grob und habgierig auch, ein wilder Mann, der sein Vergnügen in der Jagd fand und überall in der Gegend rumstreifte und an gutem Essen und natürlich auch an Frauen interessiert war und für geistliche Dinge überhaupt kein Interesse hatte. Was soll mit der Segen, sagt er zu Jakob, was soll ich mit dem Segen, kannst du gerne haben, wenn ich dafür meine Linsensuppe kriege. Also, das war ein völlig anderer Typ als der Jakob. Der Jakob, klug natürlich, häuslich, sanft, aber hinterlistig und zielstrebig in dem, was er erreichen will. Ihm lag an den geistlichen Dingen, dass er sie nicht mit geistlichen Mitteln erreichen wollte, steht auf einem anderen Blatt. Aber dass ihm an dem geistlichen Segen Gottes gelegen war und dass er alles tat, um ihn zu bekommen, das unterscheidet ihn ganz wesentlich von seinem Bruder Esau. Man stellt sich das manchmal so vor, dass der Jakob so eine Art Schwächling war, also rein körperlich, während der Esau so ein wilder Draufgänger und so ein Schläger war und so. So wird es wohl nicht gewesen sein. Es wird uns ja berichtet, wie der Jakob dann zu seinem Onkel kam, wie er dann die Rahel kennenlernte am Brunnen, dass da die anderen Knechte standen und warteten, bis die Frauen alle kamen, um Wasser zu holen. Und sie standen beisammen und wollten dann erst, wenn die Frauen kommen, diese große steinerne Platte von der Zisterne abheben, was man dann zusammen machen musste, weil das Ding so schwer war. Und da hat der Jakob sie ganz alleine weggeholt, diese steinerne Platte. Also er kann kein Schwächling gewesen sein. Und man merkt das nachher auch in diesem Kampf mit dem Mann. Da geht es um einen richtigen Ringkampf. In dem Sinne war er kein Schwächling, rein körperlich, äußerlich. Aber er war nicht so ein wilder Kerl, so ein Draufgänger. Er war diszipliniert und eben hinterlistig. Bösartig in seinem Wesen. Nun steht er also vor diesem Jabok, ist erstaunlich reich geworden in kürzester Zeit, freut sich darüber, dankt auch seinem Gott dafür, das steht in diesem Abschnitt vorher. Aber Esau ist natürlich noch viel reicher, denn Esau hat ja das ganze Erbe Isaaks bekommen. Jakob hat den Segen bekommen, den er sich erschlichen hatte. Aber damit war ja nicht das Vermögen Isaaks verbunden, er ist ja ins ferne Land gezogen. Er sagt das auch in seinem Gebet zu Gott, ich bin hierher gekommen zu Laban und hatte nur einen Stab, weiter nichts. Aber der Esau hat natürlich den ganzen äußeren Besitz seines Vaters Isaak bekommen. Und darum ist es leicht erklärlich, dass er ihm mit 400 Streitern entgegenkommt. So viel hatte der Jakob nicht aufzubieten. 400 Männer, Bewaffnete, vielleicht auf Eseln geritten oder wie auch immer. Da beschließt er also nun diese Maßnahmen, von denen ich eben beschlossen habe, lässt seine Herden in zwei Gruppen reisen. Und nachdem das alles so gemacht ist und die Geschenke auch losgeschickt hat, so wird es hier am Anfang dieses Abschnitts, den wir gehört haben, berichtet, schickt er auch noch seine Frauen und Kinder über den Jabok und er bleibt alleine zurück. Ich weiß nicht, ob das nicht auch so ein Beispiel für seine etwas anrüchige Moral ist. Also wenn er der Feind entgegenkommt und er ist mit den Geschenken nicht zufrieden und hat sich meine Schafe und Kamele und Esel alle einverleibt und nun kann er meine Frauen und meine Kinder auch noch haben, Hauptsache ich bin in Sicherheit. Also der Verdacht ist so ein bisschen, dass das da im Hintergrund steht. Wie gesagt, so moralisch hochwertig war nicht der Jakob. Na gut, also die Frauen und die Kinder sind nun auch weg, auch über den Jabok gegangen, bloß er ist noch alleine da. Aber er muss in das verheißene Land. Er weiß, ich darf darauf nicht verzichten. Und man merkt an diesen ganzen Maßnahmen, diesen Vorsichtsmaßnahmen, diesen Verteidigungsprinzipien, wie er Angst hat. Er weiß genau, er kann gegen Esau nicht bestehen mit seinen 400 Reitern. Das ist unmöglich. Aber diese Angst zwingt ihn zwar zu allen möglichen Vorsichtsmaßnahmen oder veranlasst ihn sogar, Frauen und Kinder erstmal vorauszuschicken in die Gefahr und sich selber in Sicherheit zu bringen, alles sehr anrüchig, aber diese Gefahr hält ihn nicht davon ab, an diesem Ziel festzuhalten. Ich muss nach Kanaan, ich muss in dieses Land der Verheißung. Hier soll sich vollenden, was Gott meinem Großvater Abraham versprochen hat. Und ich muss dahin, ich muss in dieser Segenslinie mit drinstehen. Und nun kommt dieses merkwürdige Ereignis, was hier beschrieben wird. Da rang ein Mann mit ihm. Er steht also alleine da. Es ist Nacht. Da steht plötzlich ein Mann da und fängt mit ihm einen Kampf an. Merkwürdig. Man weiß nicht so richtig, was das ist. Wer ist das, der da mit ihm ringt? Ich kann mir vorstellen, bei aller Spannung, in der er war, ist er irgendwie jetzt doch erleichtert, dass jetzt etwas Handfestes passiert, dass er da kämpfen kann. Denn ich habe das vorhin erklärt, er war ja auch ein kräftiger Mann offenbar und mit dem Kämpfen hatte er es durchaus auch. Nur, dass er gegen die 400 Reiter von seinem Bruder nicht ankommen konnte, das war klar. Aber ein Kämpfer war er sicher auch. Und wenn er jetzt mal kämpfen konnte mit jemandem, rein körperlich, mal zeigen, was in ihm steckt, das war schon vielleicht eine gewisse Erleichterung, kann ich mir vorstellen. Denn diese Angst, die lähmt ja. Es ist so ähnlich, wie man sich erzählt von Leuten, die in eine Schlacht gezogen sind vorher, ist man so beklommen vor Angst. Was kommt jetzt auf mich zu, wenn man die Feinde auf sich zukommen sieht und weiß, komme ich überhaupt mit dem Leben davon oder wie ist das? Und der Magen dreht sich um und der Mund wird trocken und das Herz schlägt wild und so. Das ist diese Angst, nicht wahr? Aber wenn dann der Kampf da ist, so erzählen, ich habe selber noch an keiner Schlacht teilgenommen, Gott sei Dank, aber wenn dann der Kampf da ist, dann vergisst man diese Angst, dann ist man einfach nur noch am Kampf. Und so muss es wohl gewesen sein. Diese ganze Angst hat ihn gelähmt die ganze Zeit, hat ihm vielleicht auch den Magen umgedreht, hat ihn den Atem genommen. Und auf einmal kann er jetzt wirklich etwas tun, jetzt kann er kämpfen. Ich denke da zum Beispiel an diesen Bericht aus dem Neuen Testament im Garten Gethsemane, wie der Petrus mit dem Schwert reingeschlagen hat. Das war so eine angespannte Situation. Er hatte zwar gesagt, er will seinen Herrn nicht verlassen, aber der hat ihm gesagt, du wirst mich trotzdem verleugnen. Und sein Herr Jesus hatte gesagt, er würde dann umgebracht werden von den Feinden Gottes. Und ja, warum das alles? Er verstand das nicht. Das war so eine ganz merkwürdige, angsteinflößende Situation. Wo geht das hinaus? Und da kommen dann diese Leute und wollen Jesus gefangen nehmen. Da zieht er das Schwert und haut drauf. Also das ist wenigstens was er kann. Da kann er mal zuschlagen, da kann man was tun. So ähnlich kann ich mir vorstellen, ist es beim Jakob auch. Jetzt kämpft er. Aber er weiß nicht, mit wem er kämpft. Er weiß nicht, was das bedeuten soll. Er weiß nicht, ist das einer von Esaus Männern, der da plötzlich vor ihm steht und er merkt, während er mit ihm ringt, das kann eigentlich nicht sein. Das ist irgendetwas anders, irgendjemand anderes. Es wird auch gar nicht genau beschrieben, wer das war. Es ist natürlich, letzten Endes ist es Gott, der mit ihm ringt. Aber Gott in Menschengestalt, muss man da an Jesus denken? Was heißt das? Wir haben oft solche geheimnisvollen Stellen im Alten Testament. Da rang ein Mann mit ihm. Was heißt das, ein Mann rang mit ihm? Vers 31 steht das hier. Ist das ein Engel vielleicht? Wir kennen ja diese Geschichte, wie der Abraham plötzlich Besuch von drei Männern kriegt und er merkt erst im Laufe der Zeit, dass das irgendwie wohl Engel sind. Drei Männer. Gott in dreierlei Gestalt oder wie? Und als er nachher dann die drei verabschiedet, auf einmal ist nur in der Einzahl die Rede, als dieser handelt, Sie erinnern sich wahrscheinlich, nicht wahr? Er soll Sodom verschonen, wenn er so und so viele Gerechte findet und so weiter. Auf einmal ist nur noch von ihm die Rede. Er sprach, also Gott. Also nicht die drei sprachen, sondern einer. Ja, wie denn? Ist einer übrig geblieben, die anderen zwei sind weg? Oder sind die drei zusammen eins oder so? Das sind geheimnisvolle Dinge, die nicht so ohne weiteres geklärt sind. Aber eins ist ihm ganz klar, es ist Gott selber, der dahinter steht. Auch das hier im Vers 27 steht, bis die Morgenröte anbrach, also er will, dass er ihn gehen lässt. Merkwürdig, will er nicht erkannt werden? Soll er nur in der Dunkelheit mit ihm ringen? Und wenn die Sonne aufgeht, wenn es hell wird, muss dieser Fremde wieder weg sein, damit er nicht erkannt wird. Aber andererseits konnte er Jakob nicht überwinden. Kann man das von Gott sagen, dass er einen Menschen nicht überwinden kann? Geheimnisvoll. Aber offenbar ist es letzten Endes Gott, der ihm entgegentritt. Ich weiß nicht, ob man das daraus so schließen kann, aber ich habe den Eindruck, dass das in unserem Leben ja manchmal auch so ist, dass Gott uns entgegentritt und wir erkennen ihn nicht. Es ist nicht ein Mann, mit dem wir ringen oder eine Gestalt oder etwas ganz eindeutig Klares. Und doch merken wir, irgendwie ist es Gott hinter dem, was uns begegnet. Dieser Fremde schlägt ihn auf die Hüfte, sodass er hinkt, dass er plötzlich kraftlos ist in seinem Bein. Man stelle sich das vor, Jakob hat Angst, seinem Bruder Esau zu begegnen. Er hat jetzt schon alle seine Geschenke vorausgeschickt, aber wenn es nicht nützt, hat er kein Mittel mehr. Er hat auch seine Knechte vorausgeschickt und wenn er jetzt dem Esau entgegentritt, kann er nicht mehr mit ihm kämpfen. Es ist ja nur noch ganz allein ein einzelner Mann gegen 400. Die Knechte sind ja alle schon vorausgegangen, sind entweder schon gefangen genommen worden oder vielleicht sogar getötet worden, er weiß es nicht. Er hat keine Mittel mehr. Aber wenn er jetzt dem Esau entgegentritt und er stellt sich heraus, dass der ihm noch böse ist und dass der ihm ans Leder will, dann hat er gedacht, dann kann ich jetzt wenigstens noch weglaufen, zurück über den Jabbok oder irgendwohin. Und nun ist er auf die Hüfte geschlagen und hinkt. Jetzt kann er noch nicht mal mehr weglaufen. Jetzt ist er völlig hoffnungslos. Jetzt sieht er keinen Ausweg mehr. Und da kommt diese Bitte oder dieser fast der Zwang gegenüber diesem Fremden. Ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du hast mich zuvor gesegnet. Es geht jetzt nicht mehr anders. Er hat keine andere Hoffnung mehr, nachdem er keine menschlichen Machtmittel mehr hat und noch nicht mal mehr fliehen kann, weil er hinkt. Jetzt hat er wirklich nichts mehr. Jetzt kann er nur noch die Flucht nach vorn antreten. Jetzt hilft nur noch der Segen. Er ist buchstäblich verloren, wenn Esau ihm böse will. Verlorener geht es gar nicht, man kann das Wort verloren gar nicht steigern. Also verloren ist verloren. Er ist hoffnungslos. Hoffnungsloser als hoffnungslos gibt es nicht. Wenn er keine Hoffnung hat, kann er nicht noch weniger Hoffnung haben. Es ist nichts da, keine Chance mehr. Und da hilft nur noch die Flucht nach vorn. Sie kennen sicher diesen englischen Ausdruck von Point of No Return, sagt man, nicht wahr? Also der Punkt, von dem man aus nicht mehr zurück kann. Meines Wissens ist das so zum ersten Mal aufgetaucht, wenn die Atlantikflieger dann geflogen sind, zum Beispiel Lindbergh oder wer das so alles war. Da gibt es immer die Möglichkeit, wenn man geflogen ist, wenn man noch nicht die Mitte erreicht hat, und es ist plötzlich tritt ein Fehler im Motor auf, oder der merkt plötzlich, der Treibstoff reicht nicht oder was weiß ich für ein Problem auftauchen könnte, da kann man immer schnell noch zurückfliegen. Aber es gibt irgendeinen Point of No Return, also irgendeinen Punkt, wo keine Rückkehr mehr möglich ist, wo es immer noch mehr Chancen gibt, nach vorne zu fliegen, zum Ziel hin, als zurück. So ein Point of No Return ist das. Er kann nicht mehr zurück, es gibt keine Chance mehr. Jetzt gibt es nur noch die Flucht nach vorn. Die einzige Möglichkeit, du musst mich segnen. Ich lasse dich nicht. Ich habe ja gar keine andere Chance. Ich muss daran festhalten. Du musst mich jetzt segnen, wenn überhaupt ich überleben will. Segne mich. Und das tut Gott. Was macht unser Leben aus? Worin bestehen unsere Chancen? Natürlich, in unserem äußeren Leben haben wir meistens noch recht viele Chancen, unser Leben zu gestalten, etwas aus unserem Leben zu machen. Aber so zu werden, wie Gott es will und sein Ziel zu erreichen, das er uns vor Augen stellt in seiner ewigen Herrlichkeit, da gibt es keine andere Chance, als dass wir eben daran festhalten, du musst das machen, du musst mich segnen. Und alles andere spielt keine Rolle. Alles andere ist unwichtig, alles andere ist vielleicht sogar verderblich oder Kot, wie es bei Paulus heißt. Also alles andere kannst du vergessen. Ich brauche den Segen. Man hat das früher so gesagt, an Gottes Segen ist alles gelegen und man sagt das so leicht vor sich hin. Aber im Grunde genommen ist das die Situation unseres Lebens. Ohne den Segen Gottes ist alles nichts. Ich brauche das. Ja, und Gott segnet ihn. Und zwar segnet er ihn so, indem er ihn fragt, wie heißt du? Naja, denk mal, also das war jetzt nicht das, was er sich davon versprochen hatte, Jakob. Weiß Gott nicht, wie er heißt? Natürlich weiß er, wie er heißt. Natürlich kennt Gott Jakob in- und auswendig. Aber vielleicht kennt Jakob sich nicht wirklich selber. Und er solle sagen, dass er Jakob heißt, und das heißt Betrüger. Das ist so ein merkwürdiges Wortspiel. Ich kann das nicht ganz genau erklären, weil ich des Hebräischen nicht mächtig bin. Aber auch das mit der Verse spielt da in diesem Wort noch eine Rolle. Aber es steckt dieses Wort vom Betrüger drin in diesem Namen. Jakob. Das soll ihm klar werden, dem Jakob, wer er wirklich selber ist. Er kann nicht um den Segen bitten, einfach so als Draufgabe sozusagen. Ich war, mein Leben ist wie die Schwarzwälder Kirschtorte und jetzt kommt noch so ein Sahnehäubchen obendrauf. Das ist der Segen Gottes. Nein, sondern der Segen ist alles. Und was ich zu bieten habe, ist gar nichts. Und das soll dem Jakob klar werden. Ich bin ein Betrüger. Ich habe den Segen Gottes ja gar nicht verdient. Im Gegenteil. Ich bin ja genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich will und was Gott selber ist und wie er seine Menschen haben will. Ich habe es nicht verdient. Ich bin ein Betrüger. Ich bin auch selber betrogen worden, natürlich das auch. Vielleicht hat das Gott auch so gemacht, dass der Laban ihn immer wieder betrogen hat, etwa mit seinen Frauen da, damit er merken soll, wie das ist, was das heißt, betrogen zu werden. Und vielleicht hat diese Erkenntnis schon angefangen, bei ihm zu wachsen. Aber jetzt soll ihm das nochmal ganz klar werden, bevor Gott ihn segnen will. Gott gibt seinen Segen nicht so als eine kleine Zugabe für die, die schon recht fromm sind und recht lieb sind und sich schon gut bewährt haben und so gegen Ende des Lebens, wenn alles klar ist und das ist wirklich einer, der hat den Segen verdient, na gut, dann geben wir ihm den. Das ist nicht das Prinzip, wie Gott seinen Segen gibt. Sondern wo einer merkt, ich bin gar nichts, ich bin ein Betrüger, ich bin durch und durch Sünder, der eigentlich mit Gott gar nichts zu tun haben dürfte. Aber Gott will etwas mit mir zu tun haben, er will mich segnen. Wie heißt du? Ich heiße Betrüger. Gut, sagt Gott, jetzt sollst du Gottes Streiter heißen, Israel. Du sollst Israel heißen, Gottes Streiter. Denn du hast mit Menschen und Gott gekämpft und hast gewonnen, so heißt es hier. Ist auch ein bisschen schwer zu verstehen, was letztlich damit gemeint ist. Jakob kämpfte mit Gott, jetzt gerade kämpft er mit Gott. Und er hat auch fast gewonnen. Natürlich, Gott ist stärker, aber er hält ihn fest. Also das ist möglich, dass Jakob Gott festhält, dass er gewonnen hat. Er kämpft also mit Gott, aber er kämpft auch um Gott, indem er sagt, du segnest mich denn. Also segne mich. Er kämpft um diesen Segen Gottes. Und später soll er auch für Gott kämpfen. Er soll ein Gottesstreiter sein. Das bedeutet alles das. Ein Gottesstreiter. Er soll mit Gott kämpfen, aber letzten Endes um Gott kämpfen. Immer wieder darum kämpfen, dass Gott in seinem Leben Gestalt gewinnt, dass Gott Einfluss auf ihn gewinnt, dass er ein Knecht Gottes bleibt und immer wieder wird. Und er soll für Gott kämpfen. Er soll Gottes Sache auf dieser Erde mit vertreten. Du hast mit Menschen und mit Engeln gekämpft, mit Gott gekämpft und hast gewonnen. Er hat auch mit Esau gekämpft und hat gewonnen. Aber das war nun nicht zu seinem Ruhm unbedingt. Er hat auch mit Laban gekämpft. Und trotz vieler Niederlagen hat er letzten Endes gewonnen. Trotz der Niederlage gegen Laban, der ihn irgendwie betrogen hatte, war ihm das zum Segen. In dieser Niederlage hat Gott ihn doch gesegnet, indem es ihm zur Lehre wurde. Und in dieser Niederlage gegen Gott, im Kampf gegen Gott, jetzt hier am Jabbok, in dieser Niederlage, weil Gott ihn auf die Hüfte schlägt und ihm sein letztes bisschen Kraft, das er noch hat, auch noch nimmt, in dieser Niederlage hat er letzten Endes gewonnen, weil er jetzt Gott auf seiner Seite hat. Gott ist mit ihm. Er hat den Kampf mit Gott letzten Endes verloren, weil er geschwächt aus diesem Kampf hervorgeht, aber er hat den Kampf um Gott gewonnen, weil jetzt Gott mit ihm geht. Interessant auch, dass er fragt, der Engel oder Gott fragt ihn, wie heißt du? Und er muss sagen, ich heiße Jakob. Und dass nun in der gleichen Formulierung Jakob ihn fragt, und wie heißt du? Und Gott antwortet, warum fragst du, wie ich heiße? Ja, das ist ja nur keine Antwort, oder? Gott will es ihm nicht sagen, wie er heißt. Es ist etwas anderes, als wie Gott sich dem Mose offenbart hat. Ich heiße, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Jahwe, dieses Wort bedeutet das ja. Er sagt ihm nicht seinen Namen. Er gibt ihm eigentlich keine Antwort. Er stellt nur diese Gegenfrage. Warum willst du das wissen, wie ich heiße? Ob er ihm vielleicht damit andeuten will, du weißt es doch eigentlich. Du weißt doch, wer ich bin, der mit dir kämpft. Er sagt es ihm nicht direkt es ist auch alles ein bisschen verschwommen, weil da ein Mann steht da und ringt mit ihm, kämpft mit ihm. Dass Gott als ein Mann vor ihm steht, das ist ja auch etwas Merkwürdiges, das hat er noch nie erlebt und das ist auch noch nicht berichtet worden, dass das je so geschah. Es ist ein bisschen undurchsichtig, aber trotzdem weiß er, dass es Gott ist. Sonst hätte er ihn ja nicht gebeten, segne mich. Es ist unnötig, dass du das so genau weißt, Jakob. Wichtig ist, dass du weißt, ich bin jetzt mit dir, ich segne dich, mein Segen geht mit dir, du bist ein Gottesstreiter. Manchmal wissen wir sehr gerne mehr, wie es mit unserem Leben steht, was uns so alles begegnet, was dahinter steht. Ich glaube, es ist unnötig, dass wir so viel fragen. Es ist nur wichtig, dass wir daran festhalten, Gott ist es, der uns begegnet. In allem, was geschieht, auch wenn wir mit Menschen kämpfen und sie gewinnen und wir verlieren, oder auch wenn wir gewinnen und triumphieren über andere, das wollen wir festhalten. Der Segen Gottes ist das Wichtigste. Er ist es, der uns begegnet. Da hinkt also nun der Jakob durch diesen Bach. Sein Besitz ist weg, oder wenigstens eine leichte Beute für Esau, seinen vielleicht Feind. Seine Familie fast abgeschrieben, er ist rechtlos, machtlos, vogelfrei und nun sogar noch unfähig zu fliehen, wegzulaufen. Er hinkt da durch diesen Bach und gerade da ist der Sieger. Gerade in dieser Situation ist der Sieger, weil jetzt Gott auf seiner Seite ist. Nun ist er ein Streiter Gottes, ein Israel, ein Gottesstreiter. Merkwürdiger Streiter, nicht wahr, der da hinkt und nichts bei sich hat und keine Waffe, weiß nicht, vielleicht hat er einen Spieß bei sich gehabt oder so, aber hinkt und ist kaum zum Kampf fähig und sein ganzer Besitz und seine Leute sind alle weg und kein Besitz mehr da. Ja, womit soll er denn Streiter Gottes sein? Er soll es ja nicht sein, er soll ja nur Werkzeug sein. Gott will durch ihn arbeiten, Gott will mit ihm durch ihn streiten. Nur der überwindet, den Gott überwunden hat. Weil Jakob die Waffen gestreckt hat, kann Gott ihn jetzt als Waffe gebrauchen. Er soll ein Gottesstreiter sein. Und er lernt diese wichtigste Lektion, der Segen, den er immer schon haben wollte, um den er sich bemüht hat. Dieser Segen ist nicht durch Betrug zu erreichen, was er versucht hat. Der eigentliche Segen geschieht jetzt erst. Natürlich, er hat den väterlichen Segen bekommen durch Betrug, aber das war noch nicht das, was Gott mit ihm vorhatte. Jetzt ist Gott mit ihm. Jetzt, wo er keine eigenen Machtmittel mehr hat, wo er auch mit seinen Tricks und seinen psychologischen Kniffen und so weiter sich nicht mehr helfen kann, wo er durch Betrug nicht mehr sich weiterhelfen kann, jetzt wird offenbar, was Gottes Segen ist. Gott macht aus einem Versager, aus einem schwachen, aus einem ängstlichen Menschen einen Streiter, einen Gottesstreiter. Er kann nur Gott bitten, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn und sich Gott überlassen. Und das geschieht auch und Gott segnet ihn. Dann wird das hier berichtet im Vers 32. Und als er in Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Beides gehört zusammen. Immer die Sonne ging auf, das ist wahrscheinlich auch eine Beschreibung einfach dieses Zustandes, dieser Zeit, dieser Tageszeit, die Sonne geht auf, es wird Tag, aber es ist mehr, es ist auch Symbolik, nicht wahr? Es geht ihm die Sonne auf, es wird hell, sein Leben wird hell. Gleichzeitig hinkt er plötzlich an seinen Hüften, er ist ein Behinderter. Er kann nicht mehr kämpfen, in eigener Kraft. Aber in der Kraft Gottes kann er jetzt streiten, er kann ein Gottesstreiter sein. Vielleicht haben wir manchmal so Angst vor solchen Übergangssituationen. Ich kenne es jedenfalls von mir. Was machst du jetzt? Wie wird das wohl werden? Wenn wir nicht in eigener Kraft vorangehen, sondern wenn Gott uns vielleicht alles nimmt, was wir an eigener Kraft haben, worauf wir uns verlassen haben, und wir nichts anderes mehr können, als zu bitten, Herr, segne uns, dann wird umso deutlicher, dass es seine Kraft ist, die uns hilft. Und dann hilft er auch. Wie das Gott manchmal auch in der weiteren Geschichte Israels getan hat. Nicht wahr? Denken wir an diese Schlacht, die der Gideon da kämpfen musste. Und an der 10.000 Krieger, und das waren viel zu viele gegen die 120.000 Midianiter. Da fragt man sich ja, wie kann denn das sein? Da muss ja ein Israelit gegen 12 Midianiter gewinnen. Nein, das sind noch viel zu viele. Und es blieben nachher nur noch so 100 Männchen übrig. Also, das soll ganz klar sein, die eigene Kraft reicht wirklich nicht aus. Aber Gott kann es machen. Wenn Gott ein Wunder tun will, wenn Gott streiten will, dann sollen wir nicht streiten. Das soll ganz deutlich sein. Und so wird es hier beim Jakob deutlich. Wenn du ein Gottesstreiter für mich wirst, Jakob, wenn aus diesem Betrüger, diesem Fiesling, der so hinterlistig sich den Segen erschleichen wollte und der immer nur so egoistisch auf seine eigenen Interessen ausgerichtet war, wenn aus diesem Mann ein Gottesstreiter wird, dann ist das mein Werk, Jakob. Ich will es durch dich tun, ich will dich segnen. Und er streckt sich danach aus, weil ihm nichts anderes übrig bleibt. Wie gut, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als sich nach dem Segen Gottes auszustrecken. Dann ist nämlich sein Ausstrecken ehrlich gemeint und dann hilft ihm Gott und segnet ihn. Das möge er mit uns auch tun. Ich möchte noch beten. Herr, unser Gott, du weißt, wie sehr wir uns gerne auf unsere eigenen Kräfte verlassen und wie wir manchmal mit Tricks und Kniffen versuchen, durchzukommen und manchmal mit raudihafter Gewalt und mit allen möglichen Dingen, die nicht nach deinem Willen sind und wie wir uns auf uns selber verlassen, auf unsere Kräfte. Und wenn uns das zugesagt wird, dass du etwas aus uns machen willst, dann glauben wir es nicht so richtig und wollen doch lieber selber noch nachhelfen. Hilf doch, dass wir deinen Segen nicht als etwas verstehen, was unser Leben, was an sich schon ganz schön ist, noch ein bisschen schöner macht, sondern dass wir deinen Segen als das verstehen, was er eigentlich ist, nämlich alles, dass du durch deinen Segen uns zu deinen Kindern und auch zu deinem Werkzeug machst, mit dem du dein Reich bauen willst. Lass uns Gottesstreiter werden. Streiter für dich, mit dem du etwas anfangen kannst, beim Bau deines Reiches. Amen.